Wir sind ja dran an einer Serie, wo wir schon lange darüber geredet haben, auch noch viel länger darüber reden. Wir haben uns entschieden, einfach Jesus Christus anzuschauen, wie er gelaufen ist und was er gelehrt hat und was er gesagt hat, anhand der Evangeliensynopse. Und sie jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir zu der Bergpredigt kommen. Ha! Wie lange das wir haben, der Bergpredigt, das wissen wir noch nicht. Wir fangen einfach mal an. Ich möchte einfach mit euch ein paar Gedanken teilen über Jesus' bekannteste Predigt, die er hatte. Und ich möchte die ersten paar Verse miteinander lesen und dann ein paar Gedanken zu teilen, mir und ich, was uns in diesem Sinn aufgefallen ist, was uns wichtig geworden ist, was es darum geht, was Jesus hier seine Jünger und den vielen Leuten, die zugelassen haben, gesagt haben. Matthäus 5, 1 bis 20 möchte ich mit dir lesen und nachher werde ich mir ein paar Sachen darüber erzählen. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte: Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Oh, die falsche Übersetzung, lass mal. Sonst kommen wir da nicht raus. Wäre der schade, hä? Selig sind die geistig arm sind, denn ihr ist das Himmelreich. Nicht, dass man es besser verstehen. Selig sind die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihr ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie die verfolgt, die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn ihr das Salz nicht mehr salzt, womit man soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wenn nun eines dieser kleinen Gebote auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ja, das war der Anfang von seiner Bergpredigt, wie man so schön sagt. Und wir könnten es da theoretisch hergehen und über jede Seligpreisung ein Teaching machen. Wir haben uns entschieden, wir wollen das nicht machen. Wir werden das ein bisschen zusammenfassen, weil sonst wären mit Jesus Christus gar nicht fertig. Und wenn es der Mann noch dran soll sein, der redet aber dann noch über die Bergpredigt ausführlich. Ja, ein ganzer Haufen Leute haben einmal mehr gehört, was er erzählt hat. Die Leute haben immer extrem Wunder genommen, was Jesus erzählt hat. Die Frage war nur, ob sie es wirklich nehmen wollen. Aber Wunder genommen hat es immer. Offensichtlich hat er auf eine Art und Weise gelehrt, wie nicht üblich war für die damalige Zeit. Es hat viel mehr Durchschlagskraft gehabt, es hat viel stärker gewirkt und es hat die Leute viel, viel mehr herausgefordert. Und trotzdem wollten sie unbedingt hören, was er zu hören hat. Und da hat er jetzt eine riesige Predigt gehabt. Und ich habe das Gefühl, die hat er relativ gut vorbereitet, weil das war ein ausführliches Teaching, wo er wirklich sich Zeit genommen hat, mit dem Herrn darüber zu reden und zu schauen, was der Vater sagt, was er jetzt den Menschen so weitergeben soll. Und er fängt dann an mit, ich glaube, 8 Sprüche zum Thema selig sind. Und es ist die Frage, ja, was heisst denn selig sind? Oder? Weil selig ist ein altes Wort. Und es ist gut, wenn man das gut versteht. Und selig sein heisst eigentlich in einem guten Zustand sein. Und zwar im folgenden Mass: ein Zustand von völliger Zufriedenheit. Leck, wäre das cool, hä? Da wäre jetzt doch wirklich etwas angenehm. So völlige Zufriedenheit, oder? Und er liest dann hier einen ganzen Haufen Punkte auf und entsprechend ein paar Sachen dazu sagt. Und die werden wir uns miteinander anschauen.
Du hast also bis zum 20. vorbereitet.
Ja, scheint es, ja.
Viel kürzer, knapp.
Viel kürzer,
okay. Ich merke es gar nicht.
Nein, sie hat keine Ahnung mehr. Du hast gar nichts verraten. Das ist kein Problem.
Unsere Vorkommunikation war mittelmässig. Ich merke gerade, genau.
Schon, hä? Ja, also, mal schauen, das Gate brechen wir ab dem 16.
Also, ich habe mir es einfach so vorgestellt. Jesus war auf einem Berg, sie waren verrissen. Es würde mir manchmal auch noch besser gefallen, besonders heute bei diesem Wetter. Irgendwo verrissen zu hocken im Gras hin, und Jesus hat sie gelehrt. In erster Linie hat er, ist noch wichtig, hat er mit den Jüngern geredet. Er hat die Jünger hier gelehrt. Es hat aber noch andere Leute dabei gehabt. Genau. Und was hat er nicht gelehrt? Er hat gesagt, selig, selig wollen wir vielleicht nicht sein. Wie sagt man auch früher einmal gesagt? Selig, selig, wie auch immer.
Gott habe ihn selig.
Ja. Selig ist einfach so ein altes Wort, aber ich glaube wirklich, man kann es übersetzen mit glücklich. Glücklich sein. Und das ist etwas, wo ausnahmslos jeder Mensch will. Glücklich sein. In einem glücklichen Zustand sein. Jeder sehnt sich danach. Und irgendwie streben wir alle wieder nach. Wir machen es einfach unterschiedlich. Manchmal sind unsere Wege nicht so gut. Vielleicht muss ich, als ich glücklich bin, mich betäuben. Und dann komme ich in einen glücklichen Zustand. Das ist keine coole Überlegung, weil es wechselt immer wieder. Vielleicht habe ich das Gefühl, wenn ich wirklich viel Geld habe, dann werde ich glücklich. Merkt man ja auch mit der Zeit, dass es vielleicht nicht verhält. Vielleicht, wenn ich meine Lust und alles ausleben könnte, wie ich will, dann werde ich glücklich. Und hier lehrt sie Jesus, wie kann man glücklich werden. Und ja, es ist nicht ganz so, wie man es erwartet. Ich habe mir noch überlegt, was denken wir denn viel im Leben? Ich glaube, viel haben wir das Gefühl, wenn ich gerade ein bisschen mehr hätte, als ich hätte, dann wäre ich glücklich. Zum Beispiel die jetzt in der Abschlussprüfung sind, denken jetzt, wenn sie die Abschlussprüfung fertig haben, dann sind sie wirklich glücklich. Das ist ein bisschen ein Trugschluss. Merkt ihr den aber? Ich tue jetzt da noch nicht
verraten. Dann nicht die ganze Freude verderben, gell? Genau. Nur die halbe Affe.
Oder die geheiratet, wenn mein Mann ein bisschen... Oh, dann wären wir glücklich.
Oh, da könnte man lang gehen.
Das hast du schon vor einem Jahr aufgegeben.
Ja. Ich gehe zum Glück. Ja. Da sind wir relativ glücklich.
Wir sind jetzt gerade nächste Woche 29 Jahre geheiratet.
Eieiei.
Es hat so ein paar Ernüchterungen gegeben.
Sicher? Ja, wo sind die? Ja, irgendwann sind aus der Erwartung in der realitären Perspektive geworden. Lass mal das Zeug fallen.
Genau, wir sind viel glücklicher als vor 29 Jahren.
Definitiv, das ist so. Aber ganz sicher.
Genau.
Und viel weiser.
Vor 29 Jahren, minus 2 Wochen, sind wir auf dem Dach auf der Straße
mit Schlitten. Ja, richtig, genau.
Es ist fast nicht anders möglich.
Ja, hat fast so müssen kommen, Mensch.
Genau, aber so, dass, wenn wir das nächste Schrittli hat, zurück zum Thema, wenn wir das nächste Schrittli hätten, dann würden wir glücklich einfach noch einen draufsetzen und dann ging es. Und Jesus kommt und knüpft ganz an einen anderen Ort an. Und er sagt auch, dein Glück ist in deiner Verantwortung. Du bestimmst, ob du glücklich bist.
Nicht jeder Mann.
Genau. Genau, also Jesus hockte dort, als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte dich und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Er hat die Jünger gelehrt und noch andere haben zugelassen. Das sage ich, weil ganz ends Bergpredigt heisst, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Das ist mir wichtig. Jesus war einfach der Sohn von dem Zimmermann. Er hat keinen Ruf gehabt. Man hat nicht gedacht, oh ja, sein Vater ist schon so einer gewesen. Hätte er schon gut können lernen. Komm, dem lassen wir zu. Vielleicht kann es der Sohn noch besser. Nein. Er war ein ganz einfacher Mann gewesen, Sohn von einem Zimmermann. Er hat sich den Ruf selber gemacht. So 100% selber gemacht. Er hat keine gute Vorlage gehabt für das. Und mir ist noch wichtig, dass wir schon so viele Sachen gehabt. Das Mal heilt Jesus niemand. Er hat auch niemandem zu essen oder zu trinken gegeben. Er hat auch keinen Sturm gestillt, mit nur mit Reden. Sondern er hat sie einfach gelehrt. Er ist hergehockt und hat sie gelehrt. Und ich glaube, es ist noch wichtig, wir brauchen beides von Jesus. Wir brauchen seine Kraftwirkungen, aber wir brauchen auch einfach seine Lehre. Um was geht es im Leben wirklich? Und das macht er jetzt unter Fot an. Mit «Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich.» Da kann man manchmal, wenn man es einfach so lässt. Piep, piep, piep. Komisch. Denen, die geistlich arm sind, gehört es Himmelreich. Und das sind die Glücklichen. Mir ist nachher eine Geschichte gekommen aus dem Lukas, was heisst. Lese ich dir schnell vor. Lukas 18, 11 bis 13. Ich glaube, das beschreibt den geistlich Armen und den geistlich Nicht-Armen.
Sehr gut. Ja, die gleiche Bibelstelle, den muss ich nicht.
Wir haben uns überhaupt nicht abgesprochen.
Machen wir nicht so gut wie nie, ist schon gut so.
Der Pharisäer stand und betete so bei sich selbst so: «Ich danke dir, Gott.» Also der Pharisäer, der geistliche Lehrer, der geistlich Volle. «Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner. Ich faste zweimal der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig.» Wer bin ich? In geistlich Armen wird Simurich gehören. Der zweite Vers ist: «Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.» Merke schon Leid. Wer will gerne ein Leid tragen? Wir wollen alle glücklich sein. Niemand will ein Leid tragen. Das ist etwas, was wir nicht wollen. Aber gleichwohl selig sind die, die Leid tragen. Und wenn tragen wir Leid? Ein Leid, das wir wirklich können tragen oder nicht, ist das Leid von unserer eigenen Schuld. Drückt uns unsere eigene Schuld? Haben wir die Sünde erkannt, die wir im Leben haben? Oder eben nicht? Und wenn wir sie erkannt haben, wenn wir Leid tragen an unserer eigenen Sünde, entscheiden wir uns zum Umkehren. Und dann ist der Zugang zum Himmelreich. Offenbarung 21, 4 heisst: «Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen.» Manchmal ist doch nicht so schlecht, ein Leid manchmal zu tragen. Im 5 heisst: «Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen.» Eine Geschichte aus dem Alten Testament. Gehen wir ein bisschen zurück, ein paar Jahre. Der Lot und der Abraham. Der Abraham, der Sanftmütig. Sie hatten das Stück Land gehabt. Und der Abraham hat gesagt: «Hey Lot, komm, lass aus.» Der Lot hat das schöne Landstück genommen. Der Abraham ist zurückgetreten. Der Lot hat alles verloren, wirklich alles. Seine Frau ist noch zur Salzsäule geworden beim Weglaufen. Und der Abraham hat das verheißene Land bekommen. Der Sanftmütig hat gewonnen. Manchmal ist es nicht kurzfristig gewinnt, nicht der Sanftmütig, aber längerfristig. «Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden.» Und wenn wir wirklich Gerechtigkeit wollen, bin ich überzeugt, führt kein Weg einfach an Gott vorbei. Dann irgendwo treffen wir Gott. Und dann werden wir satt werden. Verheißung, die man selber erleben muss. «Denn selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.» Merken wir auch, Barmherzigkeit ist wirklich eine wichtige Tugend und eine Charaktereigenschaft. Ein Herz, das für andere Menschen ist und ihnen helfen will. Und das ist wirklich etwas, was ich mir wünsche, dass Gott aus mir und aus uns wirklich Menschen machen kann, die ein erbarmendes Herz haben, die feig sind, sich zu erbarmen über jemand anderen. Und wenn wir das haben und wirklich helfen können, werden wir Barmherzigkeit bekommen und so etwas von viel mehr glücklich sein. Und der macht die selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Von Natur aus bin ich überzeugt, kann niemand ein reines Herz haben. Das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Aber lassen wir uns zur Umkehr überführen und lassen wir unser Herz von Jesus reinigen. Jesus allein kann wirklich unser Herz sauber machen. Und jetzt ist mir noch interessant, die erste Seligpreisung im 3. Selig sind die geistig arm sind, denn ihnen ist das Himmelreich. Und das 8. denn sie werden Gott schauen. Das 1. und das 8. ist das Gleiche, der Anfang und das Ende. Es ist einfach das ewige Leben, der Himmel, der auf uns wartet, das Ziel, das wir eigentlich haben. Wenn man sich überlegt, will ich mein Leben in dem Rahmen der Bergpredigt leben? Das sind wirklich Charakterzüge, das sind Eigenschaften, die Gott hat, aber ich nicht. Will ich das? Nachher geht es weiter mit dem Salz. Mit dem Salz und dem Licht. Warum Salz, warum Licht? Warum nimmt er das Salz, wo er sagt, ihr seid das Salz der Erde? Ich habe mir noch überlegt, was kann Salz aus? Salz würzt eine Mahlzeit ohne Salz. Er hat keinen Geschmack. Niemand will salzarm essen. Das ist wirklich gar nicht gut. Leute mit Nierenproblemen. Aber ja. Salz ist auch ein Konservierungsmittel. Es verhindert das Verderben. Und Salz hat auch mit dem Reden zu tun. Im Kolosser 4,6 heisst es, eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Etwas, was ich mir sehr gerne hätte. Ohne Salz funktionieren die Zellen nicht. Das reguliert irgendwie die Hydration. Wenn Sie es genau wissen, können Sie den Marc fragen. Ich kann es nicht erklären, aber ich habe es mal gehört sagen. Und habe nicht so aufgepasst.
Auch nicht bei mir.
Nicht bei ihm, nein. Aber der Marc hat aufgepasst. Genau. Und Salz hat man früher auch gebraucht zum Ausbrennen von Wunden, damit keine Infektion entsteht. Und wir haben daheim noch einen Kalker, der mit Salz funktioniert. Für das ganze Haus gibt es viel weniger Rücklagen. Warum nimmt Jesus Salz? Willst du Salz sein? Und dann sagt er, und Jesus sagt, eben wie Salz, und man soll salzig bleiben und die Wirkung nicht verlieren. Wenn wir kein Salz in unserer Maschine haben, unten, dann entkalkt sie auch nicht mehr. Oder wenn das Salz Wirkung nicht hat, überall, es funktioniert nicht, dann gibt es gleich eine Infektion, dann schmeckt das Essen gleich nach nichts, dann sterben die Zellen gleich ab, was auch immer. Salz muss salzen, damit man all das kann bewirken mit dem Salz. Das zweite Beispiel ist, das er nimmt, ist das Licht. Das Licht erleuchtet, bringt Klarheit. Lasst uns sehen. Das Licht gibt Wärme. Ein Lagerfeuer. Das Licht bringt Leben. Ohne Sonnenlicht wächst nichts. Das Licht dient als Warnung. Leuchtturm. Was auch immer. X Warnungen mit Licht. Das Licht dient auch als Leitfaden. Mit der Taschenlampe voraus. In jedes jüngste Lager muss man eine Taschenlampe mitnehmen. Und Jesus sagt nicht, es wäre gut, wenn dir wären Salz und Licht, sondern Jesus sagt, dir sind Salz und Licht. Und wir sind wirklich aufgerufen, einfach menschliche Beziehungen zu würzen und salzen. In Markus 9,50 heisst, das Salz ist gut, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit werdet ihr es würzen? Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Jesus ruft uns einfach auf, Salz und Licht zu sein. Im Epheser 5, 8 bis 9 heißt es, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Ja, ich habe noch eine Geschichte gelesen. Genau, der Emil ist immer zu oben mit den brennenden Öllampen durchs Dorf gelaufen, durch die Gassen. Immer hat er die Öllampe dabei und ist durchgelaufen. Und einer hat er Emil gekannt und hat ihn mal angeholt und hat gesagt, Emil, du bist blind. Warum nimmst du immer eine Öllampe mit? Du siehst ja gar nichts. Und hat Emil gesagt, ich finde schon durch die dunklen Gassen, die Öllampe nehme ich nicht wegen mir mit. Ich kenne jedes dunkle Gästchen hier und weiss es, ohne dass ich etwas gesehen habe. Öllampen nehme ich für die anderen Leute mit, die mir zuschauen, wenn ich hier durchlaufe, was sie den Weg auch sehen. Wenn wir Licht sind, wenn wir Salz sind, wenn wir... Ja, wenn wir das. Und ich merke einfach für mich bei dem Vorbereiten, ich will wirklich Salz und Licht sein. Ich will das Leben in diese Seligpreisungen, das Glücklichsein auf diese Art und Weise, wie Jesus das beschreibt. Aber ich kann euch sagen, es liegt mir überhaupt nicht. Es ist nicht mein Charakter. Es ist nicht das, was ich bin. Ich bin ganz etwas anderes. Aber wenn wir uns zu Jesus Christus bekehrt haben, wenn wir ihn aufgenommen haben als unser Herr und Heiland, dann haben wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kann das in uns bewirken. Der Heilige Geist kann bewirken, dass wir mehr und mehr in die Veränderung einkommen, dass wir mehr und mehr eine andere Identität bekommen, dass wir mehr und mehr Salz und Licht können sein, einfach dort, wo wir sind.
Genau, so ist das. Und ich werde noch ein paar Gedanken dazu geben. Interessant, du hast zwei Siegpreise unterschlagen. Finde ich lustig. Spücker auch, macht nichts. Sagen Sie auch noch etwas dazu. Zwei Siegpreisungen. Macht nichts. Spücker auch. Muss ja nicht immer alles darlegen. Manchmal sieht man nicht so klar, wie ich jetzt gehe. Genau. Ich finde es mega interessant, diese Siegpreise. Der interessante Kommentar, das Auffälligste, was mir aufgefallen ist im Ganzen, ist folgendes. Das ist keine Auswahlsendung. Ob der eine von denen, der sein will. Sondern es geht um alle. Wenn du das eine hast, reicht das noch nicht wirklich. Vielleicht liegt er an das eine, aber das andere nicht so. Gerechtigkeit ist immer etwas, wo man gelegen ist. Ja, immer Gerechtigkeit, weil immer noch Gerechtigkeit. Nicht meine zum Glück, aber immer noch Gerechtigkeit. Aber dann hat man Sanftmut, na ja. Reines Herzens, ja, manchmal. Frieden, ja, ich brauche nicht zwingend Frieden. Ich habe gut im Krieg und jemand anderem leben, je nachdem. Ich mache das verleiden. Okay, also. Wie gesagt, es geht nicht um eins oder das andere. Es geht darum, dass eigentlich alles zusammen schlussendlich dazu führt, dass ich in einem überaus glücklichen Zustand bin. Und dann habe ich gemerkt, das will ich. Und ich will wirklich all diese Sachen arbeiten. Und ich will einfach zwei interessante Bibelstellen dazu lesen. Ich will gar nicht mehr sagen, dass meine Frage war super. Einfach zum Thema geistlich arm. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so wird es eigentlich Gottes nicht sehen. Benaja ist definitiv geistlich kein Ries. He? Kann ja gar nicht. Aber das ist das, was er will. Er sucht nicht Glaubenshelden, er sucht Seelenzwerge. Damit Menschen können werden, die schlussendlich wachsen im Ganzen hin, von dem her, oder? Das mit dem Leiden haben wir letztes Mal angeschaut, übrigens, als wir das gemacht haben. Danke vielmals. Es ist ja sehr viel coole Feedback gehört. Merci, danke tausendmal. So gut. Und dort war das Thema drin, mit dem Leiden und dem Trost. Und zum Sanftmut ist mir etwas in den Sinn gekommen, zum Thema Sanftmütig und Besitztum. Es gibt ganz eine interessante Bibelstelle in den Sprüchen 16, Vers 32. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker, und wenn sich selbst beherrscht, besser als einer Städte gewinnt. Und für mich hat Sanftmut sehr viel mit diesen zwei Sachen zu tun. Und schlussendlich ist es deutlich besser, als da grosse Besitztümer zu haben im Ganzen. Oder? Barmherzigkeit, dazu gibt es einen schönen Vers, der mir speziell gut gefällt zum Thema Barmherzigkeit. Das ist Jakobus 2, Vers 13. Du musst ganz genau hören, es wird ein unbarmherziges Gericht über ihn gehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat, Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Das ist für mich so etwas ganz, ganz Entscheidendes im Ganzen innen, oder, von dem her. Und ein anderer Vers, sogar zwei Attribute in dem Zusammenhang, die wirklich zusammenfasst, finde ich auch spannend, ist Römer 14, Vers 17. Das heisst, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, mache ich aber auch gerne, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit und Friede sind zwei Sachen, die hinkommen. Oder? Das ist das Reich Gottes. Oder? Und es hat mich die Nacht wirklich beschäftigt. Ich bin aufgewacht die Nacht, warum weiß ich auch nicht mehr genau. Aber plötzlich haben wir die Seele bis auf Beschäftigung sind, wo ich will wirklich Attitudes haben, die dem entsprechen, die einfach mal beten für mich und ein paar Sachen von mir eliminieren, die ich versucht habe zu sagen, okay, das will ich nicht mehr wieder. Das ist ein Rest, der wieder vorkommt, wo mir überhaupt nicht passt. Weil ich gemerkt habe, ich bin so viel friedlicher innen runter. Ich bin so viel zufriedener innen runter, wenn ich mich an diesen Sachen orientiere und nicht an anderem Zeug. Ich dachte, und es ist schon interessant, ich habe wirklich bin aufgewacht. Ich glaube, ich hatte einen schrägen Traum. Irgendetwas. Und bin dann wirklich unruhig gewesen. Und bin erst dann wieder ruhig geworden, als ich schlussendlich wegen dieser Seligpreisungen, wegen diesen Attributen gemerkt habe, jetzt habe ich das Zeug alles irgendwie deponieren und abladen. Und dann bin ich wieder in diesen glücklichen Zustand gekommen. Und dann bin ich wieder eingeschlafen. Es ist so, dass die Wesenszüge, die Eigenschaften, die hier beschrieben sind, wirklich Eigenschaften sind, die ich schlussendlich wirklich innerlich Frieden und Ruhe geben kann, die wir sonst nicht bringen können. Das bringen wir nicht her. Oder? Ja. Und Jesus geht dann weiter. Und ich möchte noch ein, zwei Kleinigkeiten sagen zu den nächsten paar Versen, wo ich das von mir nicht wiederholen möchte, das, was ich gesagt habe, ist sehr passend, hat sehr viel mit dem zu tun, ich mir auch überlegt habe. Was mir aufgefallen ist, und mir fallen, ihr wisst, mir fallen so kleine Nebensätze auf, zum Teil. Und ein kleiner Nebensatz ist im Vers 11, die letzten zwei Verse. Zwei Worte. Oder drei. Und ist wieder dabei lügen. Okay. Es heisst dort, du bist in einem guten Zustand, wenn die Leute schmähen und schlecht reden über dich und allerlei Zeug sagen gegen dich, wenn sie dabei lügen. Wenn sie nicht lügen, ist es nicht ganz so gut. Und das ist etwas, was mir so wichtig ist. Manchmal denken wir, sie lügen nicht bei dem, was sie über uns sagen. Sie lügen, bei dem muss ich sagen. Sie lügen, bei dem muss ich sagen. Aber sie lügen manchmal eben nicht. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Manchmal haben wir so ein gutes Bild von uns selber, wo der ein ganz schlechtes Bild von sich selber, das gibt es auch. Das nützt ja gar nichts. Da sind wir noch nicht viel leichter schneller mit dem Chef, das ist auch verschwunden. Aber wenn wir jetzt gut über uns denken, dann irgendwann kommt der Punkt, wo sie eben gleich nicht lügen über uns, wenn sie gewisse Sachen aussagen über uns. Und da merke ich, dass es ganz wichtig ist, um die Sachen wirklich ernst zu nehmen, wo Jesus da gesagt hat, was so Wesenszüge sind. Mit Gerechtigkeit, Sanftmut, Barmherzigkeit, Frieden. Verfolgung können ertragen, das ist auch noch so einer von dem her, oder? Und eben genau nach dem, was sagt, ja, weil sie lügen, ist gut. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Was Miri hat aus der Offenbarung vorgelesen. Jesus sagt hier von Anfang an, selbst wenn es anstrengend ist, glaubt mir, es wird nach reichstens belohnt werden. Es wird nach reichstens belohnt werden im Himmel. Dort wird er ganz sicher Lohn empfangen. Wenn ihr jetzt hier vielleicht nur ein halbpatziges Leben habt, von außen her gesehen, wenn das die Herzenshaltung dahinter ist, wird er ganz sicher etwas empfangen im Himmel oben. Licht und Salz haben wir, ich glaube, sehr gute Gedanken gehabt von meiner Frau, das muss ich nicht wiederholen. Das ist genau so, wie sie es gesagt hat. Es hat so viele Eigenarten von den zwei Sachen, die uns extrem helfen. Und mir ist halt einfach noch der letzte Abschnitt, den du offensichtlich nicht vorbereitet hast, wirklich wichtig geworden. Ich finde, da sind ein paar ganz, ganz spannende Gedanken drin. Und zwar finde ich den Vers 17 extrem wichtig. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und sind wir eigentlich, sind wir mal ganz, ganz ehrlich. Welcher Vers beschreibt präziser, was Jesus Christus wirklich hat sollen machen, als er auf die Erde kam? Tut mir leid, ich finde keinen besseren. Jesus Christus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Wenn er nicht gekommen wäre, um das Gesetz zu erfüllen, hätten wir heute noch ein Problem. Weil mit der Erfüllung des Gesetzes gehört auch sein Opfertod dazu, damit er ein reines Opfer können schaffen konnte, damit wir gelöst werden können. Das ist die einzige Lösung. Die einzige Lösung. Und das ist für mich sein Dienst. Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Nichts anderes. Jesus ist nicht gekommen, um eine grosse Gefolgschaft zu machen. Jesus ist nicht gekommen, um ganz viele Wunder zu tun und ganz viele Menschen zu sehen. Das ist reiner Nebenschauplatz. Leute, das ist wichtig, das ist ein reiner Nebenschauplatz. Seine Hauptaufgabe war, ich komme auf die Erde runter und ich erfülle das Gesetz. Ich erfülle das Gesetz von meinem Vater im Himmel, damit die armen Gaufen wieder eine Rettung haben. Das ist sein Auftrag. Und dieser Vers ist absolut fundamental entscheidend. Weil offensichtlich haben die Menschen etwas ganz anderes erwartet. Sie haben gedacht, es kommt einer, wo jetzt da die ganzen Römer über den Haufen rührt und ein grosser König wird. Nein, es ist einer gekommen, der Seligpreisungen predigt und sagt, das ist das, was du machen musst. Und sagt, ich bekomme das Gesetz zu erfüllen. Und nicht irgendetwas anderes. Und das war mein Auftrag. Das war mein Auftrag. Und ich bin froh, dass er für das nicht gekommen, zum gross predigen. Klar, es waren die Predigen die besten. Aber das ist wieder ein Nebenschauplatz. Er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Damit wir eine Rettung haben. Sonst hätten wir keine von dem her. Oder? Und darum sagt er auch ganz spannend, wahrlich, ich sage euch. Und wenn ihr wahrlich sagt, müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Wenn ihr wahrlich sagt, noch mehr. Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, das kleinste Buchstabe nach einem tüpfelchen Gesetz, bis dies alles geschieht. So wichtig. Er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, damit das Gesetz erfüllt wird, damit wir eine Lösung haben. Damit wir eine Antwort haben, weil wir nicht können. Und wenn wir ihn haben, dann können wir oben anfangen zu arbeiten, an dem ganzen Thema, das da ganz gut ausgeführt wurde, in den Seligpreisungen. Und was mich dann interessant dünkt hat, noch als ein letzter Gedanke, oder vorletzter Gedanke. Nein, noch zwei Gedanken. Zwei Gedanken, die ich noch teilen möchte. Das erste ist, wenn du Teil vom Gebet, das kleinste Gebot auflöst, dann wirst du ein kleinstes im Reich Gottes. Und ich bin dann ganz fest darüber gestöchelt und habe Herzklopfen bekommen. Wer aber tut und lehrt, wer aber tut und lehrt, wird gross sein im Reich Gottes. Und das hat mich sehr, sehr, sehr herausgefordert und angesprochen. Wer aber tut und lehrt, wird gross sein im Reich Gottes. Jetzt haben wir noch schnell Jakobus 3,1, nicht alle sollen lehr werden, also bad luck, nicht für alle. Aber die lehren, passet mir auf, was ihr lehrt. Passet mir auf, was ihr lehrt. Lehren wir die Wahrheit, und wenn das wahrhaftige Wort Gottes, dann, Halleluja, haben wir eine riesen Verheißung hier. Eine riesen Verheißung hier. Nicht, dass wir es verdient haben, das ist ja auch wichtig. Macht es nicht, dass ihr denkt, der hat einen Lohn im Himmel. Der hat den Lohn schon gehabt, wo man den Lohn hat. Das steht um in der Hand. Aber es sind, wer tut und lehrt, der wird gross heißen im Himmelreich. Ganz, ganz wichtig. Und der letzte Vers, ja, betrifft es denn da? Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, die des schiefgeredeten Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ich werde das mal anders formulieren. Es ist einfach Englisch, du musst das schon übersetzen. It's not knowing about God, it's about being like God. Es geht nicht darum, dass ich viel weiss über den Herr, sondern dass ich bin wie der Herr. Und darum habe ich das Gefühl, geht es uns doch wahnsinnig viel an, schlussendlich. Und dann plötzlich sind die Schriftgelehrten und Pharisäer nicht mehr so weit weg von uns, sondern genau gleich wie wir sind Menschen, die es richtig machen wollen. Das haben sie wollen. He? Vielleicht nicht aus dem richtigen Motiv, das ist das Problem. Es geht nicht darum, was ich weiss über den Herr, sondern es geht darum, dass sie mehr und mehr werden wie mein Herr. Das ist das Ziel. Und das war das Problem der Pharisäer. Nicht, dass sie nichts gewusst haben über ihn. Die haben ganz viel gewusst über ihn. Aber ihr Herz war nicht dort, wo es gesagt hat, ich will werden wie. Und dann sind wir genau dort, wo wir angefangen mit den Seligpreisungen, selig sind. Und wir wollen werden wie die Seligpreisungen, dann werden wir zu einem ganz guten Zustand kommen. Und dann ist es genau das. Dann ist unsere Gerechtigkeit besser als die von den Schriftgelehrten und Pharisäer. Weil sie ganz etwas anderes ist. Weil es uns darum geht, dass wir werden können, wie Jesus Christus gesagt hat, dass wir werden sollen. Und darum hat mich der letzte Vers doch auf eine Art und Weise extrem angesprochen. Ich wünsche mir das, dass wir die Seligpreisungen richtig verstehen können, erkennen, dass wir mit dem Wachstum der Seligpreisungen an Würze und Lichtkraft zunehmen und schlussendlich eine Gerechtigkeit haben, die im Himmel wirklich einen grossen Lohn hat. Nicht wegen dem Lohn, sondern weil wir merken, dass es ein guter Zustand ist. Und das ist das, was wir wünschen, dass wir Menschen werden, die mehr und mehr in diesen guten Zustand hineinkommen. Und durch das unsere Gerechtigkeit immer mehr deren entspricht, wie Jesus Christus uns vorgelebt hat. Amen.